The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Und mit ihr, Carla. Heute zu Gast Comedienne Lisa Koos. Humor mit Migrationshintergrund. Carla, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, wunderschönen guten Abend.
Wie schön. Sag mal, du, ich habe gerade eine, also das interessiert mich wirklich persönlich. Hast du schon all deine Weihnachtsgeschenke gekauft? Weil ich habe gerade mein erstes gekauft. Ich bin total, freue mich total.
Nee, ich habe noch gar keins. Also ich habe schon so ein paar Ideen, dass ich jetzt, also die ich mir so überlegt habe. Aber weiß nicht, ich bin tatsächlich so ein Mensch, ich schiebe so prokrastinieren, ich schiebe immer alles auf. Und dann fällt mir so am 22. Dezember so auf, oh shit.
Oh nein. Ja. Wie schlimm. Ich habe das so gerne hinter mir, wenn ich das habe. Jetzt habe ich schon, für meine Tochter habe ich schon eine Sache jetzt gekauft und ich bin schon mal froh, jetzt kann erstmal nichts schief gehen. Also selbst wenn ich verunglücke oder so und im Krankenhaus lande, ein Geschenk habe ich wenigstens.
Ich hätte das auch gerne hinter mir, aber ich nehme es mir jedes Jahr vor und es klappt nicht.
Schenkst du gerne? Bist du jemand, der gerne schenkt?
Extrem. Ich schenke aber tatsächlich meinen Menschen, egal ob Geburtstag oder so, schenke ich denn immer irgendwas. Also ich schenke immer was irgendwie gefühlt. Also ich schenke sehr gerne. Also auch so an komplett, ich liebe es zum Beispiel Blumen zu schenken.
Toll.
Also ich bin so ein sehr großer, ich liebe es zu schenken. Ich liebe es natürlich auch Geschenke zu kriegen. Ich glaube, das wäre gelogen, wenn jemand sagt, er mag es nicht so gerne Geschenke zu kriegen. Ich glaube, das schon, ne, aber an sich, ich hab schon so erste Ideen, aber sie sind noch in den Kinderschuhen. Also sie sind noch nicht umgesetzt. Und das muss ich noch machen. Aber es ist ja auch erst der 18. November.
Ja, wenn wir ausgestrahlt werden, ja schon nicht mehr. Das ist ja vielleicht schon Dezember jetzt.
Ja.
Muss sich also beeilen, theoretisch. Also die Carla von jetzt bei der Ausstrahlung, die hat wahrscheinlich auch immer noch nicht die Geschenke.
Doch. Ich glaube, dann habe ich schon die ersten. Okay. Weil ich schenke auch gerne so Konzerte. Ich schenke eigentlich mittlerweile keine Sachen mehr, die so Dinge sind, sondern mehr so Konzerte schenke ich mehr. Und deswegen, da muss man sich ja schon so ein bisschen Gedanken machen, wann die Tickets rauskommen und dass da noch was da ist und dass man das irgendwie auch, dass dann das Gehalt auch da ist. Man muss das ja auch alles so ein bisschen
durchrechnen. Ja, ich überweise ja. Ich weiß, das war der Kleine, der
genau. Winkt
mit dem Zaunpfahl. Ist schon
klar. Ja. und deswegen, das muss ja alles passen und deswegen muss ich mir schon meine Gedanken machen. Es ist nur, die Umsetzung ist was für schwierig.
Okay, ja, ich finde das mit Events auch toll. Auf der anderen Seite hat man dann nur so ein Ticket in der Hand an Weihnachten. Man kann nicht, ich weiß nicht, ich bin da noch so ein bisschen wie früher, weißt du, wenn man konnte was auspacken, man konnte damit spielen, man konnte irgendwas tun damit, ja.
Mhm.
So, und das ist dann bei so einem Event-Ticket, kann man sagen, ja, wir gehen in 3 Monaten dahin. Ich meine,
ich finde das viel besser.
Viel besser, okay.
Ich mag nicht so gerne zu spielen, vielleicht.
Na gut, du bist ja jetzt auch aus dem Alter raus, aber trotz alledem.
Kriegst du eigentlich auch.
Sagst du was nicht.
Du eigentlich noch mehr als ich tatsächlich.
Und ich hatte tatsächlich, weil du sagst, wer will nicht beschenkt werden, also ich erwähne öfter mal meine Großmutter in der Sendung und die hat es zum Beispiel gehasst, Geschenke zu bekommen. Also die hat immer alles zurückgeschenkt. Wenn man ihr was gegeben hat, hat die immer gesagt, ach, das brauche ich nicht. Und dann hat sie es einem wieder zurückgegeben.
Oh, das ist aber schade.
Das ist schade, gell?
Ja.
Ist auch irgend so ein Knacks gewesen, glaube ich. Es war so ein, weiß nicht.
Die Arme.
Ja, gell. Aber jetzt ist sie tot. Von daher ist egal. So, Carla, wie kriegen wir denn die Überleitung jetzt zu unserem Gast hin?
Weiß nicht. Sie soll selber die Überleitung vielleicht machen,
okay,
oder?
Okay, wir lassen sie mal rein. Mal schauen. Wir können sie auch mal fragen, ob sie schon alle Geschenke hat. Das ist vielleicht die Überleitung, ja. Gut. Lassen wir sie reinhauen. Lisa Koos, herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Ich grüße dich.
Dankeschön, ich freue mich. Ich weiß nicht, was mich erwartet.
Wir wissen es auch nicht. Also alles Gute.
Okay. Genau. Carla, Lisa, Lisa, Carla.
Freut mich.
Freut mich auch, hallo.
Wir haben gerade darüber gesprochen, im Vorgespräch es hat mich persönlich interessiert, weil ich hatte gerade bestellt. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke, Lisa?
Nee, ich habe ja gar keinen Weihnachten. Ich feiere keinen Weihnachten.
Weihnachten?
Ich habe nie ein Problem mit Geschenken, weil ich niemandem was schenke. Das ist ganz einfach.
Warum? Warum? Weil keiner etwas verdient? Oder was ist der Grund?
Och, Quatsch. Für wen hältst du mich? Also, bitte. Nein, es ist einfach... es ist wirklich eine ganz komische Situation. Die ganzen Traditionen sind mir irgendwie abhanden gekommen. Dadurch, dass ich in der, also in so, in Sowjetunion war das. Also es gab kein Weihnachten, es gab ja nur Silvester. Und Silvester hat man wie Weihnachten gefeiert früher. Und als ich dann nach Deutschland gekommen bin, dann waren sehr viele Feste auf einmal doppelt. Also zwei Silvester, zwei, ja grob gesagt auch zwei Weihnachten. Das orthodoxe Weihnachten ist halt einfach nur so sehr religiös und man geht in die Kirche, aber es gibt keine, ja, weil man hat ja schon am Silvester irgendwie gefeiert und es ist alles so komisch. Es war mir einfach zu viel Hantier und ich habe einfach gesagt, ich will gar keinen, ich feiere noch nicht mal Geburtstag, warum soll ich Geburtstag von Jesus feiern? Also wenn ich meinen Geburtstag nicht feiere. Ja. Traurig, das heißt, ne? So ein ja, trauriger es ist, Anfang. Also, es ist, also, aber nein! Ja. Nein, denk doch mal drüber nach, das hat so viele Vorteile. Also man kann sich einfach gegenseitig was schenken, wenn man überhaupt keinen Anlass hat. Das ist ganz toll. Wir schenken einander hier Geschenke nur noch so, wann wir wollen. Es ist ja nicht so, weil wir haben Weihnachten sozusagen mehrmals pro Jahr. Also ist alles okay. Also,
aber was macht ihr dann direkt an Weihnachten? Ist das ein ganz normaler Abend?
Nein, es geht ja nicht, weil alles ist zu und es ist nirgendwo normal. Alles ist unnormal in Deutschland in dem Moment. Und dann, naja, dann nutzen wir halt irgendwie die Zeit. Wir setzen uns dann schon irgendwie mit der Familie zusammen, also mit der Familie von weiß ich nicht, also entweder mit meiner Familie, mit der Familie von meinem Schatz oder so, keine Ahnung. Es ist so... Wir denken darüber nach, so es ist ein Abend, wo alle irgendwo sitzen und es ist nichts los, dann machen wir dann irgendwas draus. Ja,
aber jetzt die Familie von deinem Mann, von deinem Lebensgefährten, ist die auch, also feiert die auch normalerweise kein Weihnachten oder sagt
nee,
die oder?
Nein, nicht direkt.
Okay. Nein,
es ist,
also alle feiern kein Weihnachten. Das ist ja traurig. Die Carla ist ganz traurig schon, ich sehe das.
Nee, gar nicht.
Findest du das, Carla?
Ist einfach ein Gedankenansatz, den ich so noch nicht hatte, aber ich finde, ich finde es eigentlich eine gute Vorstellung, weil ich finde es auch manchmal komisch, wenn man sich so dann so sehr zentriert an dem einen Tag, dann denkt man, muss sich da jetzt Geschenke machen, wenn es dann vielleicht da gar nicht so passt, wenn man es vielleicht an einem anderen Tag viel eher so fühlt, dass man da irgendwie vielleicht was schenken will oder so.
Sind wir jetzt zu amerikanisiert, Lisa?
Ich habe nie darüber nachgedacht, ob das jetzt amerikanisiert ist oder nicht. Ich finde das eher. Also es ist ja auch eine deutsche Tradition und ich wollte halt schon immer mal Weihnachten feiern, so richtig mit allem drum und dran. Ich weiß nicht, das habe ich dir nie erzählt, oder? Ich hatte mal so einen Kulturschock meines Lebens, als mein Ex-Freund mich eingeladen hat, mit seiner Mutter Geburtstag zu feiern zusammen und seinem Vater. Okay, sein Vater war ziemlich krank, aber es war so krass. Ich habe wirklich gedacht, Weihnachtsgans, Geschenke, Weihnachtsbaum, ja gut, wir besuchen die Messe davor, so Weihnachtslieder. Und ich habe mir das alles so schön vorgestellt, ich mit meinem Sohn dann dahin. Und dann war das einfach so ein, erstens war das ziemlich öde, aber ist okay und die Mutter von meinem Freund hat meinen Sohn die ganze Zeit schikaniert, so, wie benimmst du dich? Wenn du dich so benimmst, dann kommt das Christkind nicht und dann bringt das Christkind keine Geschenke mit. Und dann haben wir Kartoffelsalat gegessen mit Würstchen, weil das war nämlich nicht der erste Weihnachtstag, sondern das war ja es war Heiligabend und dann sollte man halt Essen für Arme essen. Und ich so, nee, oh nein, wo ist denn die Weihnachtsgans? Ich war so enttäuscht und habe auch irgendwie schlimme Geschenke bekommen. Aber egal, es ist nicht so wichtig. Es war einfach alles irgendwie nicht so schön gelaufen. Und letzten Endes ist es aber so, dass ich einfach generell, ich bin einfach nicht so ein Mensch, der gerne so irgendwas feiert. Ja, ich weiß nicht, wie sieht es denn bei euch aus? Also ihr kauft Geschenke? Also macht ihr das wirklich? Es gibt
okay. Naja gut, also weißt du auch, das mit diesem Amerikanisierten habe ich auch deshalb gesagt, weil natürlich, als ich jetzt ein Kind war hier in Deutschland, da sind die Weihnachten schon noch besinnlicher abgelaufen, sage ich mal. Also man ist spazieren gegangen vorher, der Weihnachtsbaum stand manchmal noch gar nicht da, also der war erst an dem Abend da, das fand man ja als Kind auch ganz toll, man ist nach Hause gekommen und als ich ganz klein war, habe ich dann gedacht, oh, das Christkind, es hat den Baum gebracht und meine Mutter hat auch immer noch so Engelshaar verteilt in der Wohnung oder das Fenster aufgelassen, es war auch manchmal kalt dann, dass oh, das Christkind hat vergessen, das Fenster zuzumachen und es hat ganz viel Haarausfall auch gehabt, also es hat unglaublich viel Haarausfall gehabt. Und das war eher besinnlich, wobei das Essen war nicht dieses Essen für Arme, sag ich mal, dieses typische, sondern wir hatten natürlich, weil ich ja auch so eine englische Seite habe, hatten wir trotzdem immer Truthahn und so ein Zeug, also so ein bisschen schon so ein bisschen amerikanisch, ja. Und heute jetzt, wo meine Tochter ist jetzt 16 und so weiter, wird das schon eher amerikanischer, glaube ich, würde ich jetzt sagen, auch nicht mehr so besinnlich. Das Christkind gibt es eigentlich auch gar nicht mehr. Es gibt eigentlich nur noch den Weihnachtsmann, den Coca-Cola-Weihnachtsmann gibt es eigentlich nur noch. Christkind ist völlig raus und es ist auch, hat, also sie hat, glaube ich, bei ihrer Mutter hat sie ein bisschen mehr diese Besinnlichkeit. Bei mir hat sie es eher sehr bunt und laut und so. Und das ist, also, und dann dementsprechend, um die Frage zu beantworten, ich versuche so früh wie es geht. Deswegen habe ich jetzt das erste Weihnachtsgeschenk heute schon bestellt. Und es ist fast schon zu spät für mich, weil ich will das dann irgendwann auch gedeckelt haben. Also ich bin dann froh, ich will dann auch Weihnachten genießen. Ich habe keine Lust, noch kurz vorher noch irgendwas zu kaufen, weil ich denke, ich müsste jetzt irgendwas kaufen. Ich kann aber toll schenken, also das wollte ich nochmal sagen. Es ist nicht so, dass ich irgend so einen Scheiß kaufe, sondern ich mache mir schon Gedanken darüber. Es ist schon für mich, aber gehört halt irgendwie dazu, finde ich.
Ja, schon schön.
Ist auch schön, oder?
Ja, Carla, wie ist es bei dir?
Ja, ich weiß nicht, bei mir war Weihnachten jetzt auch nie so ein großes Ding. Ich bin eher so ein Geburtstagsmensch. Ich finde Geburtstag schöner. Und ich finde tatsächlich bei Weihnachten eigentlich die Vorweihnachtszeit schöner. Also ich finde eigentlich das schöner, so die Adventszeit und dass man dann irgendwie so, da eher so, keine Ahnung, das ist dann auch immer so aufregend. Und ich mag das eigentlich gerne, dieses Weihnachtshektische mäßig. Und ich mochte es tatsächlich auch, weil ich die letzten Jahre auch am 24. noch gearbeitet habe. Dass ich dann so wusste, okay, um 15 Uhr gehe ich dann nach Hause und dann habe ich meine Schicht geschafft und dann ist die Familie zu Hause und dann ist irgendwie alles so ein bisschen stressig. Das mag ich eigentlich ganz gerne, weil ich es auch gar nicht so sehr ruhig brauche. Und dann ist bei uns irgendwie so immer so Familientradition gewesen und so, dass dann irgendwie ein paar vorbeikommen oder so und man irgendwie dann gutes Essen, wir essen keinen Kartoffelsalat. Das machen leider viele Deutsche. Es tut mir auch ein bisschen leid für die, dass die dann immer Kartoffelsalat und Würstchen essen. Weil ich finde, man kann da vielleicht auch was Besseres kochen, sofern man das natürlich will. Und ja, ich weiß nicht, bei uns gab es dann aber gutes Essen. Und mein Vater hat immer ganz viel gekocht und so. Und das war schon immer schön. Also ich weiß nicht, ich finde Weihnachten, auch wenn es so ein, das hört sich an wie so ein Satz aus, von so einem Kalender irgendwie, finde ich. So Weihnachten, da geht es mehr um die Gemeinschaft. Aber ich finde tatsächlich, dass es da ja eigentlich mehr um die Gemeinschaft geht. Und es ist natürlich auch die einzige Zeit im Jahr, in der ich in die Kirche gehe. Also sonst bin ich nie in der Kirche.
Ach, das macht ihr noch, ihr geht noch in die Kirche.
Ja, auch. Ja, das macht eigentlich jeder, oder?
Also ja, ich gehe nicht in die Kirche. Nee. Früher als Kind mal, aber ich habe ja auch so eine umgedrehte Höhenangst. Also ich kann ja nicht so in hohe Räume gehen. Habe ich ja schon oft in der Sendung erzählt. Also wenn eine Kirche zu hoch ist, kriege ich Panik. Und das war als Kind, deswegen musste ich als Kind auch nicht in die Kirche.
Ah ja.
Wow.
Mhm. Ja, hier offenbart sich so einiges.
Ja, ja.
Aber ist das dann, Lisa, ist das dann sehr deutsch, wie wir feiern? Also aus deiner Sicht, ist das so, muss das sowieso geregelt sein, dass wir sagen, so jetzt ist Weihnachten, jetzt musst du die Geschenke und dann haben wir das auch wieder abgehakt und was kommt jetzt als nächstes? Ist das was sehr Deutsches?
Ja, könnte man schon so sagen. Also, es ist ja auch ein bisschen wie Karneval für mich. Also,
Hat jetzt auch erst angefangen.
Genau. Die Session hat angefangen und hat mich immer gewundert, dass man dann halt immer so gewisse Tage braucht, um zu feiern oder um sich zu besaufen. Also man kann sich eigentlich jeden Tag besaufen. Wo ist das Problem? Ich verstehe nicht. So. nein, aber es ist natürlich einerseits sehr deutsch, auf der anderen Seite keine Ahnung. Also wie gesagt, also jetzt wo du es gesagt hast erst mit dem Amerikanisiert, da ist mir das irgendwie klarer geworden, wo das Deutsche ist und wo vielleicht auch Einfluss von außen ist. Weil ich dachte die ganze Zeit, ja was ist denn jetzt, Christkind oder Weihnachtsmann? Oder wer bringt denn die Geschenke jetzt? Santa Claus? Wer ist der denn? Wer ist Santa Claus? Und warum, also, und Nikolaus gibt's ja, den gibt's ja auch noch. Und ich hasse es tatsächlich, wenn es so unklar wird. Wenn es unklar wird, dann verzichte ich lieber auf alles irgendwie auf einmal. Und ja, aber ansonsten, mit den Traditionen gibt's ja in Russland auch. Also ich würde jetzt nicht sagen, es gibt überall so bestimmte Traditionen und Termine sozusagen, wo man halt Geschenke kauft. Also zum Beispiel in Russland werden Geburtstage schon gefeiert, also in der Türkei zum Beispiel überhaupt nicht mehr. Also das ist eigentlich eher so ein Kinderfest, also Kinder feiern, also Kindergeburtstage werden gefeiert, aber erwachsene Menschen feiern eigentlich keinen Geburtstag mehr. Das ist zum Beispiel auch total interessant. Es ist immer so, ja, es ist, ja, kann man schon sagen. Kann man nicht sagen. Also ich kann nicht eindeutig sagen, das ist deutsch und das ist nicht deutsch, weil ehrlich gesagt ist es auch in der heutigen Zeit auch sehr schwer, alles auseinanderzuhalten, was ist noch deutsch und was nicht. Also es ist nicht nur in Deutschland so, auch in Russland ist es so, was ist eigentlich russisch und was ist eigentlich sowjetisch? Also was war denn der sowjetische Einfluss und was ist denn jetzt mit den alten Traditionen? Es gibt dann immer Menschen, die versuchen, alte Traditionen wieder zu beleben, aber da fühle ich mich wiederum so, ja, damit bin ich ja auch nicht aufgewachsen. Hm? Also jetzt vor Revolution meine ich, also das ist vor 1917, wie war es damals? Interessiert mich eigentlich auch nicht. Karneval haben wir auch gefeiert früher, also wir, was heißt wir, Russen haben vor meiner, lange bevor ich da war, haben Karneval auch irgendwie so ähnlich gefeiert. Ja, die haben sich auch verkleidet und so, das gibt's ja
alles. Was wären denn so alte Traditionen aus der Sowjetunion?
Ja, zum Beispiel eben Silvester genauso wie Weihnachten zu feiern, dass man halt einen Weihnachtsmann hat und seine Enkelin ist ja immer dabei, die ist Snegurochka, Snegurochka. Und er heißt Vetterchen Frost, ne? Also und was haben wir noch? Also das ist zum Beispiel eine typische Tradition. Ansonsten, also wie man das auch feiert, es muss auf jeden Fall ein ganz bestimmter Salat her. Der wird dann am Tag davor immer geschnibbelt, ganz, ganz lange mit der ganzen Familie und alle sitzen und schnibbeln diese Kartoffeln, Möhren. Das ist so ein russischer Kartoffelsalat, der aber einfach ganz viel Zutaten hat und ganz viel Mayonnaise. Mayo muss natürlich rein, überall in der russischen Küche irgendwie fast gefüllt. Und so, man guckt sich irgendwie alte Filme an. Sehr viele Filme werden immer zu dieser Jahreszeit an diesem Tag auch wirklich immer gezeigt und man guckt sie sich an. Auch Kevin allein zu Hause vielleicht, also durchaus. Aber es gibt auch wirklich alte sowjetische Filme, an die man dann noch guckt, immer noch. Also
ganz, ganz. Ja, das machen wir hier ja auch. Also das gibt es ja hier auch letztendlich.
Ja, siehst du. Ja. Dass man sich Filme anschaut?
Gut, es gibt ja jetzt zum Beispiel an Silvester, also ich meine, ich gucke es jetzt nicht mehr, ehrlich gesagt, aber Dinner for One hat man immer laufen gehabt, als Kind immer geguckt und ganz lange, bis ich irgendwann gedacht habe, warum soll ich mir das eigentlich jedes Jahr angucken? Und dann gibt es mittlerweile, glaube ich, auch zur Weihnachtszeit dieses Drei Nüsse für Aschenbrödel. Das ist, glaube ich, so ein modernes Ding geworden. Also das war als Kind ein normaler...
Sissi auch, okay.
Das läuft auch immer.
Ja, es läuft auch immer, genau. Also solche Sachen so ein bisschen... ob das dann Pflichtprogramm ist, weiß ich nicht. Aber es gehört so ein bisschen für viele Leute halt dazu. Ja, und das ist vielleicht... Meinte ich ja auch so ein bisschen dieses, wenn man sich das anguckt in den Läden, ist ja eigentlich ein Tag nach Halloween, beziehungsweise es war jetzt schon an Halloween, war das schon so, dass 2 Wochen vor Halloween wurde schon die Dekoration, Halloween gab es nur noch so in der Ecke, da gab es nur noch so ein paar Kürbisse und der Rest war schon alles Weihnachten. Mhm. Ja. Und sobald das vorbei ist, wird das alles raus und letzten Endes ist das so ein bisschen wie bei Halloween auch. Also ich habe das gelesen, der Umsatz hat sich, glaube ich, vervierfacht mittlerweile in Deutschland. Und das ist natürlich auch für die Wirtschaft ist natürlich sehr daran interessiert und dann wird das natürlich immer weiter zelebriert und junge Generationen nehmen das auch viel mehr an. Als ich ein Kind war, gab es keinen Halloween in Deutschland. Gibt es eigentlich Halloween in Russland?
Ja, ich meine schon, aber es ist auch eher so in den letzten Jahren so dazu gekommen. Aber es ist halt jetzt, glaube ich, nicht auf der offiziellen Ebene. Es ist eher so, dass viele Halloween einfach feiern auf irgendeine Art und Weise. Aber da müsste ich echt meine Cousine mal fragen, wie genau sieht das denn aus? Also inwieweit das eigentlich so verbreitet ist, dass man Halloween einfach irgendwie feiert. Es gibt ja immer dieses sehr große, wie soll ich das beschreiben? Also viele... Gläubige Menschen sind einfach komplett dagegen, weil sie das irgendwie für ein ganz was Böses halten, so satanisches Fest oder so. Und deswegen, je mehr Gläubige es in Russland gibt, und es gibt wirklich in letzter Zeit immer mehr Menschen, die einfach Christen und orthodox sind und die halten das einfach für was Böses. Und deswegen sind die auch ein bisschen dagegen. Also, Keine Ahnung. Muss mal fragen.
Ja, aber glaubst du, dass sich gerade vielleicht in der jetzigen Zeit auch was verändert, so durch die ganzen Umstände, die in Russland herrschen, dass sich da Traditionen verändern? Oder glaubst du, dass einfach nur Menschen mehr gläubig werden und deswegen es vielleicht mehr so einen Rückschritt sogar gibt? Dass also dass mehr Leute einfach zurück zum Glauben kommen und deswegen sich Traditionen verändern, oder?
Ja, sowohl als auch. Also in den letzten Jahren, also überhaupt seitdem die Sowjetunion nicht mehr da ist, seitdem es quasi dann auch offiziell erlaubt ist zu glauben, ist es einfach, hat es extrem zugenommen. Das hat mich übrigens auch total genervt, weil ich früher für meinen Glauben total gemobbt wurde, in der Schule zum Beispiel, und auch fertig gemacht wurde, und es war wirklich verboten. Ich musste auch lügen, dass ich ja wohl doch nicht an Gott glaube, in einer Situation, die unklar ist zum Beispiel, dann sollte ich lieber sagen, nee, ist nicht so, also ich gehe nicht in die Kirche, weil dann sonst hätte mein Opa Probleme bekommen oder meine Eltern, die würden dann vielleicht gekündigt werden oder was weiß ich. Also man hat uns wirklich gewarnt, wir sollten das verstecken, aber es war auch wirklich schwer. Und meine Verwandten haben mich auch oft ein bisschen so ausgelacht, wie du fastest wieder. Ja, oder ich weiß nicht, wir haben so ein Fest gefeiert und dann die so, was ist das für ein Fest? So, das ist voll komisch. Und jetzt schicken mir die gleichen Verwandten so kleine Bildchen zu diesen Festen und sagen, ja, heute ist der Tag der Vergebung, bitte verzeih mir alles. Und das ist halt so wirklich so eine Tradition, die kenne ich seit Kindheit, dass man an einem bestimmten Tag, kurz bevor die Fastenzeit beginnt, dann irgendwie beieinander um Vergebung bittet und dann sagt man auch, ja, ich vergebe dir, auch Gott möge dir vergeben, was weiß ich, so Sachen halt. Und jetzt schicken die das ist so wie so Modeerscheinung geworden. Und das ärgert mich, weil ich dafür bluten musste, fast quasi gefühlt. Und die so, ja, es ist halt so eine Tradition, ich schicke nichts zurück jetzt. Also ich denke so, nein, jetzt nicht mehr, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. So, keine Bildchen für euch heute. So, und es ist in der letzten Zeit auf jeden Fall erstmal erlaubt geworden, so zu glauben, generell in die Kirche zu gehen. Es ist dann wieder so Tradition geworden. Und natürlich durch die Politik wurde das auch unterstützt. Inzwischen wird auch die Kirche quasi auch missbraucht, würde ich mal sagen. Ja, es wird einfach so, es vermischt sich ja auch Politik und Kirche und Patriotismus und das, dies und das ist alles. Also es ist so ein Mischmasch geworden. Da weiß ich jetzt auch nicht mehr, was genau so los ist. Aber es nimmt immer mehr zu. Also ich denke mal, wenn ich so ein Land regieren würde, würde ich das vielleicht, wäre ich so ein bisschen, ja, also ich meine, ich als ich würde sowieso kein Land regieren, aber jetzt hätte ich so Züge dafür, ne, da würde ich auch wahrscheinlich so Sachen nutzen, wie zum Beispiel eben Religion. Also das ist ja super, das ist toll, das ist ein Instrument, was du super gut nutzen kannst und einsetzen kannst, um Menschen zusammenzuhalten.
Ja, klar, auf jeden Fall. Sag mal, als du das erste Mal in meiner Sendung warst, da war das so, ich hatte dich auch vorher schon ein paar Mal angefragt, es war so ein bisschen über so einen gewissen Zeitraum, du hattest dich zurückgezogen auch eine Zeit lang,
ja,
von der Bühne, dann bist du aber wieder zurückgekehrt auf die Bühne. Ist das jetzt mit deinem Comeback, in Anführungsstrichen, ist das jetzt anders als bevor es so war sozusagen? Also bevor du dich ein bisschen zurückgezogen hast, hat sich für dich was verändert, hat sich was auf der Bühne verändert, hat sich durch auch die politische Situation was für dich verändert? Du sagst, die Leute registrieren mehr, dass ich zum Beispiel eben russische Wurzeln oder sowjetische Wurzeln habe?
Ja, es hat sich alles verändert, ehrlich gesagt. Also es ist einfach so vieles. Erstens ist die Szene einfach nicht mehr dieselbe. Es hat sich auch die Art, wie wir arbeiten, verändert. Es ist einfach auch nicht mehr so wie früher, dass man einfach durch Mixshows irgendwie bekannter wird und dann das erste Solo spielt und dann kommen Leute. Nein, es ist heute einfach komplett anders. Man geht komplett über soziale Medien und baut sich eine Reichweite auf und hofft, dass dann dein Programm besucht wird. Ich bin noch nicht so ganz zurück. Ich habe zum Beispiel also 2024, in diesem Jahr, habe ich zwei Solos gespielt, also nur zweimal Solo und sonst ein paar Auftritte und relativ viel, ja, so Open Mics. Was ich halt bemerkt habe trotzdem, ist natürlich, dass die Wahrnehmung von dem russischen Akzent sich verändert hat. Also ich habe wirklich ein Problem, ja, das ist kein Problem gewesen, aber das war so eine komische Stimmung einmal. Da habe ich dann aber die Möglichkeit gehabt, nach diesem Abend mit den Leuten zu sprechen, die im Publikum waren. Und dann habe ich die wirklich so ausgequetscht, ja, wie war das denn für euch? Wie ist das so angekommen? Was habt ihr gefühlt? So. Und dann gab es da ein älteres Ehepaar und die haben gesagt, wir konnten gar nicht lachen. Also wir konnten ganz lange nicht, wir wussten, das war eine Blind-Date-Show, muss ich sagen. Die wussten auch gar nicht, zu wem sie, also wen sie da jetzt 40 Minuten lang sehen werden. Und die haben gesagt, das, wir wissen, in der heutigen Situation wissen wir gar nicht, ob wir überhaupt noch lachen können, wenn du jetzt einfach so mit dem russischen Akzent anfängst und das erst später auflöst. Dann, also am Anfang wussten die nicht, ob sie lachen dürfen, weil das war auch sehr viel russischer Akzent. Und sie wussten nicht, ist das eine Rolle, ist das keine Rolle. Und am Ende, als ich das aufgelöst habe, haben die auch nicht gewusst, war das jetzt eine Rolle, ist das keine Rolle. Und erst, wo sie gegoogelt haben nach der Show, dass ich wirklich aus Russland komme und dass ich das Recht dazu habe, den russischen Akzent zu benutzen, dann konnten sie erst im Nachhinein ja nicht mehr lachen, aber auf jeden Fall sagen, okay, wir hätten doch lachen dürfen. Also so krass habe ich das noch nie davor erlebt und ich bekomme auch sehr viel Hate irgendwie auf Facebook oder so. So, der russische Akzent geht gar nicht und ich hasse den russischen Akzent und gibt es auch so Menschen. Es gibt immer noch sehr viele Menschen, die sagen, ich liebe den russischen Akzent natürlich, aber sehr viele haten meine Rolle, weil die denken, das ist eine echte Frau, also eine Svetlana, meine Svetlana Kalaschnikova, die wird einfach die ganze Zeit zurück nach Russland geschickt und so. Das natürlich hat sich, es hat sich einfach alles verändert. Also muss man schon ehrlich sagen, das ist einfach, da haben Menschen einfach ein neues Feindbild gefunden und ja, trampeln drauf los sozusagen. Ne? Also ein paar Menschen, die einfach nichts Besseres zu tun haben.
Aber was macht das denn mit dir? Also hast du schon mal überlegt, dass du dann zum Beispiel so eine Rolle gar nicht mehr spielst?
Ich liebe meine Hater, muss ich sagen. Ohne meine Hater wäre ich gar nicht so weit gekommen. Die pushen ja das. Die pushen so gut, ich kann nicht drauf verzichten. Tut mir leid, ich muss das einfach. Ich muss die tatsächlich auch ein bisschen provozieren, glaube ich. Es ist, vielleicht geht es auch anders mit der Zeit, aber irgendwie ist es für mich auch überhaupt nicht schlimm. Also ich finde das interessant. Ich beobachte, was da so passiert in den Kommentaren. Das macht etwas mit mir nur insofern, als dass ich jetzt einfach das Ganze analysiere und denke, wow, krass, interessante Entwicklung, war früher anders. Ich bemerke das schon, irgendwas verändert sich, aber ich habe mein Verhalten inwieweit verändert. Ich habe aufgehört, in letzter Zeit zum Beispiel das mit dem russischen Akzent ganz vorne zu machen. Ich mache das hinten dran. Also ich fange jetzt einfach so wie ich an und sage, hallo, ja, ich freue mich total hier zu sein und ich bin eine Aussprachetrainerin für russischsprachige Migranten. Warum? Weil ich selbst auch betroffen bin, weil ich halt einen sehr starken russischen Akzent habe. Und das, was ihr gerade hört, das ist einfach nur eine vorgetäuschte, gute Aussprache eigentlich. Meine normale Aussprache ist so und ich fühle mich so viel wohler und das ist für mich sehr bequem, so zu reden, ganz ehrlich gesagt. Aber für euch strenge ich mich extra an. So Sachen habe ich angefangen zu machen, wo ich einfach gemerkt habe, da bin ich ein bisschen näher zu den Leuten am Anfang. Also wenn ich direkt so mit dem russischen Akzent anfange, dann können manche Menschen nicht so viel damit anfangen.
Und das ist tatsächlich so, gell? Das ist, wenn du eher zu Hause lockerer bist, dann hast du diesen Akzent.
Nein, also ich, nein. Ja, ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall anstrengender für mich, so zu sprechen, als mit dem russischen Akzent. Aber ich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, entspannt bin, dann es verändert sich. Je müder ich bin, je entspannter ich bin, desto mehr Akzent bekomme ich auf jeden Fall, auch ungewollt. Aber ansonsten benutze ich ja die deutsche Sprache gar nicht zu Hause.
Ja, okay.
Genau. Ja, und genau, so ist es, ja.
Und also würdest du sagen, du warst, also auch mit dieser Veränderung, warst du, bevor du dich auch zurückgezogen hast, früher populärer? Also hast du das Gefühl gehabt, ich bin zum Beispiel auch bei mir, ich hatte das Gefühl, dass es bei dir ja relativ steil bergauf ging. Also ich habe dich ja überall gesehen dann hast du dich halt von selbst zurückgezogen und dann habe ich gedacht, okay, das hatte ja auch verschiedene Gründe und so weiter. Und jetzt kommst du aber wieder Hat sich das auch verändert, dass man sagt, so, man hat das, dieses Bild eben gar nicht früher gehabt oder hat das, fand vielleicht auch, und ich erwähne das ja öfter mal in meiner Sendung, weil du das nämlich mal gesagt hast, als du hier warst, dass du gesagt hast, der Humor hat sich halt auch ein bisschen verändert. Junge Generationen können nicht mehr so stark vielleicht mit diesen ganzen Klischees umgehen.
Ja, absolut.
Wie früher. Und vor allem hat man früher, weißt du, also der klauende Pole, das hatte ich auch letztens in der Sendung gesagt, als die Carla dabei war. Das ist, da ist was dran, oder? Also wenn du heute da bist und auf der Bühne bist und über Klischees sprichst, dann gibt es Leute, die vielleicht weniger lachen darüber.
Ja, beziehungsweise es gibt einfach vielleicht, ja, vielleicht andere Klischees auch zum Teil. Aber ja, warte, du hast es, wie soll ich das jetzt beschreiben? Also die Sache mit dem Populärsein, ich glaube ja gar nicht, dass ich wirklich populär war. Also es gibt Menschen, die das glauben. Ich finde, es war immer so eine Art, so in der Szene, also ne, man kennt mich. Und aber ich, da wo ich aufgetreten bin, das waren immer einfach ältere Menschen, die einfach sehr oft ein Abo hatten für alle Abende und die sind einfach gekommen, weil sie sonst nichts zu tun hätten an dem Abend und sie waren auch frei zu gehen. Theoretisch könnten sie zum Beispiel nach der Hälfte einfach abhauen, wenn es denen nicht gefallen hätte, aber ich habe sie immer bekommen fast, also bis auf einmal ist keiner gegangen, glaube ich, also nicht, dass ich jemanden gesehen hätte, dass jemand gegangen wäre. Und es war sehr schön, aber ich hatte immer das Gefühl, ich bin im Schatten. So, ja, ich war ein paar Mal im Fernsehen, aber eigentlich ist das keine Fernsehpräsenz, wenn man so ein paar Mal im Fernsehen ist im Jahr oder auch fünfmal oder so. Das reicht immer noch nicht aus. Du musst eigentlich irgendwo ziemlich oft auftauchen. Und wenn du zum Beispiel über Social Media bekannter wirst, dann ist es ja auch nur eine Bubble, also deine eigene Bubble, über die du, die dich kennt, so, die, es kann aus, von mir aus sind das 2 Millionen, ja, sind bei mir noch lange keine 2 Millionen, aber selbst wenn, also das heißt noch nicht, dass, dass du jeden auf der Straße fragen könntest, sagen, kennst du eigentlich die Lisa, die hat ja so, die hat so viele, kein Mensch mich kennt, ne, so, das ist so interessant heute geworden, es ist auch anders geworden mit dem Populärsein, was ist noch Populärsein, was ist das, das ist ja eigentlich, Es sollte eigentlich abgeschafft werden, diese Bezeichnung, weil man kann nicht mehr berühmt, man kann schon, aber eher so, wenn du Politiker bist und ganz viel Mist baust oder so, dann kannst du sehr, sehr berühmt werden. Aber mit der Kunst ist es eher so, dass du hast eine Reichweite, genau. Du kannst deine Reichweite bemessen sozusagen. Du hast so eine große Reichweite, du hast kleinere Reichweite, das kann man dann so bezeichnen. So, aber ich hatte vorher einfach vielleicht, ich habe nicht das Gefühl, es ging steil nach oben, aber ich hatte das Gefühl, ich habe irgend so eine Decke erreicht und es ging einfach überhaupt nicht weiter, weil ich ständig in den gleichen kleineren Orten aufgetreten bin, vor dem gleichen Publikum, was halt eben, wie gesagt, so sowieso irgendwo hingegangen wäre. So, ne? Die waren nicht wegen mir da. Das habe ich aber sehr spät rausgefunden übrigens, dass das so läuft. Also, und wenn nur 5 bis 10 Menschen wegen mir da sind, weil ich auf TikTok aktiv geworden bin, dann war das eine komplett andere Stimmung. Das war noch viel, viel besser. Also es war sowieso schon relativ gut, aber es war dann noch, also die waren so voll dabei. Das ist das, wovon ich eigentlich jetzt träume, dass ich vielleicht mal so eine Reichweite habe, dass die Menschen einfach wegen mir kommen. Von mir aus sind das weniger, aber die sind wegen mir da. Das wäre toll. So. Und zu der Frage, warte, du hast da so ein paar Sachen gesagt, vielleicht, weißt du noch, was du gesagt hast, was du noch gefragt hast?
Ich weiß nicht immer noch, was ich gesagt habe vor 5 Minuten, aber jetzt weiß ich, in dem Fall weiß ich es noch. Nee, ich meinte diese Situation, dass sich das verändert hat letzten Endes, dass die Leute, also weil die Klischees sich möglicherweise auch verändert haben und wie du damit umgehst, ja.
Ach so, genau, ja, der
Boomer, auf der Bühne.
Humor. Ja. Boomer-Humor ist auch so ein Kommentar, worauf ich manchmal sehnlichst warte. Ich habe sogar einmal unter meinem, ja genau, das habe ich sogar einmal irgendwo unter einem Video sogar geschrieben, so Boomer-Humor, Witz mit Bart oder Klischees, hin oder her, aber ich muss irgendwie jeden Tag was posten, also ist mir scheißegal, was ihr da drunter schreibt, schreibt, was ihr wollt. So sogar im Voraus habe ich sowas geschrieben gehabt, aber das habe ich auch schon mal bekommen, gerade wenn Svetlana irgendwas macht. Also ich muss schon sagen, ich bin bisschen verzweifelt immer noch mit meiner Rolle. Also die Rolle von Svetlana ist eine sehr gute Rolle, aber das macht man so heute nicht. Und ich,
Was macht man heute an dieser Rolle nicht?
Man tut so ein Handtuch auf den Kopf anstatt eine Perücke, weil dann versteht man auch, dass es eine Rolle ist. Ich finde das sehr schlau eigentlich gelöst, ne, dass man einfach so ein Handtuch auf den Kopf tut und dann so bin ich jetzt die Mutter von mir selber sozusagen, diese ganzen Sketche von den jungen Leuten. Aber ich mache halt eine Perücke und die ist sehr, sehr gut. Und jetzt ist das passiert. Jetzt sind ein paar Sachen passiert, okay, dass viele Menschen denken, dass sie echt ist und dass sie wirklich mit so einem starken Akzent spricht und dass es sie gibt, diese Frau, diese Svetlana, die auch wirklich so denkt über die deutschen Männer und so. Das ist ja so die eine Sache. Jetzt ist was ganz Krasses passiert. Jetzt habe ich in Aachen Solo gespielt und es waren mindestens zwei Menschen dabei, die geglaubt haben, dass da zwei Frauen auf der Bühne standen. Mhm. Es war wirklich, also die haben das auch nicht glauben, also die eine hat es schnell geglaubt, die hat dann auch wirklich gelacht, dass sie da wirklich davon ausgegangen ist, dass da zwei Frauen auf der Bühne waren, aber da war so ein Mann, der dann auch gesagt hat, nee, das kann nicht sein, das waren zwei Frauen auf der Bühne. Und es hat mich total geschockt, weil wie echt soll dann, also das wird dann langsam zu echt, also diese Rolle ist dann einfach viel zu gut geworden. Ich muss da wirklich mal drüber nachdenken, was ich jetzt noch mache. Und die jungen Leute, was soll ich da sagen? Die sind so, dass ich habe eher das Problem momentan, die Älteren zu erreichen, ganz ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, ich habe sie verloren. Also nicht, dass ich jetzt total traurig darüber wäre. Mir ist das eigentlich nicht so sehr wichtig, wie alt mein Publikum ist. Aber ich habe es einfach gemerkt, dass ich bei manchen Mixshows, wo ich gerade erzählt habe mit diesem Ehepaar, das war zum Beispiel, da hätte ich vorher, vor 4 Jahren, hätte ich da voll abgeräumt. Also das wäre auf jeden Fall, im selben Theater bin ich schon mal aufgetreten und so. Und es war richtig gut. Und diesmal war das es war auch relativ still am Anfang. Und das ist bei den jungen Leuten einfach nie der Fall.
Deswegen, aber es ist wegen dem, also es ist der Hintergrund, der Inhalt, ältere Menschen entweder Vorurteile haben oder glauben, das schickt sich nicht? Oder an was liegt das?
Ich versuche das gerade rauszufinden. Ich kann da nur vermuten, woran das liegen könnte. Also es ist ja unterschiedlich. Aber ich glaube, zum Teil ist es auch so, dass man momentan einfach viel zu oft den russischen Akzent hört. Es sind ja sehr viele Ukrainer, die auch mit dem russischen Akzent sprechen und die einfach wirklich Schwierigkeiten haben, Deutsch zu lernen oder die schon Deutsch können, aber die müssen ja dann halt irgendwie so kommunizieren. Und ich bin zwar auch eine Aussprachetrainerin, die halt mit bei Akzentreduzierung helfen kann, aber den russischen Akzent komplett wegzumachen, ist auch gar nicht so einfach. Da gehört sehr viel Arbeit zu.
Das machst du ja tatsächlich, gell?
Ja.
Das machst du,
ja. Ja, genau.
Hast du eigentlich viele Klienten?
Ja, also ich habe eigentlich viel. Ich muss an meinem Marketing arbeiten, ein bisschen. Aber ich habe da zum Beispiel viel mehr Follower auf diesem Account als auf dem meinem Comedian-Account.
Okay.
Tatsächlich. Und da besteht viel mehr Interesse. Und das ist auch momentan mein Beruf. Also das ist meine Hauptquelle, was Geld betrifft. Ne? So, das ist meine.
Die kommen zu dir und die möchten gerne ihren Akzent loswerden.
Ja, sehr viele. Und ich bin sogar auch nur auf russischsprachige spezialisiert. Und wenn da schon so viele kommen, wenn ich das komplett auf Deutsch machen würde, würden vielleicht noch ein paar dazu kommen, würde ich mal behaupten, es gibt auch andere Menschen, die daran interessiert wären. Aber, also andere Nationen, ja, Nationalitäten, sagen wir mal so.
Aber machen die das so, wie man das denken würde, dass sie sagen, okay, ich möchte, wenn ich im Alltag irgendwie als Russin oder als Russe erkannt werde, habe ich möglicherweise einen Nachteil, deswegen möchte ich gerne meinen Akzent loswerden? Ist das deshalb?
Nee.
Weswegen ist das?
Weil man, wie gesagt, kein Deutscher kann den Ukrainischen von dem Russischen unterscheiden. Also da gibt es ja auch, das ist ja wegen dem Krieg. Du meinst ja, dass man zum Beispiel, dass die Deutschen denken würden, okay, das sind irgendwelche Russen und Russen assoziiert man momentan mit was ganz Schlimmem. und dass sie das deswegen nicht hören wollen. Aber das ist ja, das können ja Ukrainer sein und die sind halt ganz anders da. Also sie stehen ganz anders da, ne? Also, und nein, es ist einfach auch eine interessante Frage. Da müsste ich, ich habe das nur so verstanden, dass man die Russen oder die Ukrainer oft gar nicht so gut verstehen kann und das liegt quasi an den vokalen Längen. Also wir können die vokalen Längen gar nicht so unterscheiden. Also es ist für uns alles, ob du sagst Hölle oder Höhle, ist für uns das Gleiche. Also
die Betonung, das, gell? Ja.
Nee, das ist die Länge. Es ist,
die Länge.
Okay. Da sind zwei verschiedene Ös oder zwei verschiedene Os, sagen wir mal. Weiß nicht, zum Beispiel, ich habe ganz lange Probleme gehabt mit dem Wort Post. Ich habe immer Post gesagt. Post. Das ist einfach ein O. Ich wusste gar nicht, dass es zwei Os gibt. Es gibt einmal O und einmal O. Und O ist dieses lange O, das wird komplett anders ausgesprochen. Und wenn man diese Vokale falsch ausspricht, dann versteht man dich falsch. Wenn du sagst, ich hätte gerne ein belegtes Brötchen, ist das halt was anderes, als wenn du sagst, ich hätte gerne ein belegtes Brötchen. Und für unser Ohr ist das allerlei, also einerlei, also das Gleiche. Also wirklich, belegt, hört sich total ähnlich an. Und zum Teil sind Menschen dabei, die einfach wirklich das, die das nicht wollen, dass man das wirklich erkennt. Aber das ist ein anderer Grund. Weißt du, was der Grund ist? Ich habe das nämlich auch rausgefunden, glaube ich, durch sehr viel, viele Umfragen, habe ich eine Sache rausgefunden, dass man sich sehr verletzlich fühlt, wenn dein Gegenüber viel schneller die Wahrheit über dich erfährt, wo du eventuell herkommst, bevor du bereit bist, es zu sagen. Das ist ja entblößend. Das ist ja so, das macht dich komplett nackig. So, du stehst einfach da und du, egal mit welchem Wort du den Mund aufmachst, jeder wird verstehen, woher du kommst. Und du willst es vielleicht noch gar nicht verraten, aber jeder weiß es. Und das ist irgendwie unangenehm, wenn man nicht gerade aus irgendeinem Land kommt auf, keine Ahnung, ich habe nämlich die Beobachtung gemacht, dass die Amerikaner ja total stolz mit ihrem Akzent umgehen. Die haben ja gar kein Problem damit auch auf der Bühne aufzutreten und einfach sehr starke Accent zu haben. So, wo du echt die Hälfte nicht verstehst, aber das ist okay für sie zum Beispiel. Ne? Also die sind auch nicht so, die sind viel stolzer, glaube ich, Amerikaner zu sein. Keine Ahnung, kann sein.
Das kommt drauf an, also hier schon, in Russland wahrscheinlich auch nicht, oder? Wenn sie da mit amerikanischen Akzenten auftreten würden.
Eine gute Frage, ja, kann sein. Das kann sein, vor allem heute. Also jetzt ist das ganz auch irgendwie...
Ich glaube schon, dass die Feindbilder, die sind ja sehr schnell wieder so erstarkt, oder? Also dass man... Früher hat man gesagt, der Ivan, und jetzt sagt man es wieder.
Ja.
Man hätte das nie gedacht, weil es gab ja diese Zeit dazwischen, wo man das überhaupt nicht mehr gemacht hat. Ja. Wo man gesagt hat, das ist aus der Mottenkiste, der russische Feindbild ist so veraltet, und dann macht es flop und auf einmal.
Ja, dann ist es wieder da. Aber mich würde das total interessieren, wie du, Carla, wie nimmst du das eigentlich wahr? Wie ist das für dich, wenn jemand mit dem russischen Akzent auf der Bühne spricht oder so? Oder mit dem Akzent spielt oder so.
Also ich finde, also ich habe mir da jetzt gerade Gedanken drüber gemacht, deswegen war ich sehr still, weil ich da irgendwie selber erstmal drüber nachdenken musste, wie ich das finde. Und ich denke halt, es kommt immer darauf an, in welchem Rahmen das halt stattfindet. Und ich denke, dadurch, dass das bei dir jetzt auch in dem Rahmen des Comedian-Seins stattfindet, kann man natürlich erstmal drüber streiten, was darf denn Comedy? Und ich würde sagen, Comedy darf im Prinzip erstmal alles und kann erstmal ihren Zweck erfüllen, Menschen zum Lachen zu bringen. Und dann kann ja jeder Mensch immer noch für sich entscheiden, ob er darüber lachen kann und will oder eben nicht. Und ich persönlich weiß jetzt nicht, wie ich in der Situation gehandelt hätte, aber ich weiß gar nicht, ob ich da so stark drauf geachtet hätte, welcher Akzent es ist, sondern mehr auf die Inhalte und ob das dann für mich passt. Also ich hätte es dann mehr so geschaut, passt jetzt gerade das Äußere, also wie du es aussprichst und welchen Akzent du benutzt, zu dem, was du jetzt gerade sagst. Und in dem Moment, wo das für mich gepasst hätte, hätte ich dann ziemlich sicher auch gelacht. Also mich kriegt man schon recht einfach zum Lachen. Es ist bei mir nicht so schwierig. Und deswegen glaube ich, es ist natürlich gerade in der jetzigen Zeit, ist natürlich Russland jetzt nicht das einfachste Thema, aber ich glaube, dass es ja auch, also das ist ja nicht zum Beispiel jetzt, wenn man über den Angriffskrieg oder so nachdenkt, dann ist es ja nicht jetzt unbedingt Russland, sondern dann ist es die Regierung von Russland und es ist nicht unbedingt jetzt, dass da jedes russische Wort oder jeder russische Akzent, den ich höre, direkt assoziiere mit, oh mein Gott, Krieg oder so, sondern dafür gibt es ja auf der ganzen Welt genug Kriege, dann müsste ich ja vor allem irgendwie direkt Angst haben und ich glaube, deswegen hätte ich da jetzt nicht so ein Problem mit. Ich finde es aber gut, dass es trotzdem hinterfragt wird und dass darüber geredet wird, also dass darüber ein Diskurs stattfindet. Weil das ist ja gerade das Wichtige, was ja, wo wir auch letztens in der Sendung drüber geredet hatten, dass es einfach, finde ich, gut ist, dass quasi bestimmte Humormuster einfach hinterfragt werden und gefragt wird, okay, was steckt dahinter? Also ist es jetzt irgendwie eine Diskriminierung, die dahinter steckt oder ist es einfach nur ein reines drüber lustig machen, ohne einfach kein Hintergedanke, kein Böser, oder ist da einfach eine Tiefe dahinter oder nicht? Und ich glaube, solange man darüber redet und drüber reden kann, hat Komik erstmal das erreicht, was sie soll. Und deswegen würde ich sagen, würde ich da kein Problem sehen. Mhm. Also, ja.
Ja, wobei natürlich immer die Frage ist, wenn man natürlich auch solche Klischees oder wenn man das zu sehr analysiert oder hinterfragt und sagt, dann fängt man ja schon wieder an hat man die Schere im Kopf und man überlegt, darf ich jetzt lachen, darf ich nicht? Und dann wird es schon wieder schwierig. Eigentlich will man ja, wenn man irgendwo hingeht, man will halt einfach lachen und möglicherweise dieses selbst drauf schauen, wie perfekt bin ich, das steht dem auch im Wege. Also zu sagen, es kann ja sein, dass ich über was lache, was vielleicht aber latent rassistisch ist, sage ich jetzt mal so. Mir ist es aber gar nicht so bewusst. Aber ist dann die Frage, muss ich mich immer selber dann eben reduzieren, weil das jetzt sich nicht gehört? Also so, man hat zwar früher jetzt nicht komplett über alles, was rassistisch oder diskriminierend war, gelacht, aber man hat natürlich nicht so viel darüber nachgedacht. Das hat das vielleicht auch ein bisschen freier gemacht. Weil nicht jeder Humor ist politisch korrekt und darf es vielleicht auch nicht sein, oder?
Ja, also ich weiß nicht, was du dazu sagen willst, aber mein erster Gedanke dazu wäre jetzt, in dem Moment, wo ich für mich entscheiden kann, ich kann da jetzt drüber lachen, indem ich mich über andere Kulturen oder so lustig mache, entsteht das ja rein aus einer Privilegiertheit, die ich habe, weil ich bin nicht die Person, die tendenziell diskriminiert wird, sondern ich jetzt zum Beispiel als blonde weiße Frau, die aus dem Mittelstand kommt, bin natürlich in einer sehr privilegierten Situation und bin mir auch da bewusst darüber, genieße aber natürlich auch meine Privilegien. Es wäre ja gelogen, wenn ich die nicht genießen würde. Und ich ertappe mich aber selber auch immer wieder dabei, wie ich dann zum Beispiel über Witz lache und den witzig finde und dann im Nachhinein aber denke, hätte ich da jetzt auch drüber gelacht, wenn ich eine andere Hautfarbe gehabt hätte oder wenn ich eine andere Religion gehabt hätte. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man sich einfach darüber bewusst ist, dass es einfach ein Privileg ist, Humor ausleben zu können und den auch offen ausleben zu können. Und ich denke, es ist auch nochmal was anderes, ob man Humor auslebt, zum Beispiel auf einer Bühne, wo man schon auch eine gewisse Vorbildfunktion hat und einen gewissen Faktor, der halt Öffentlichkeit bei sich hat, oder ob man das jetzt im Wohnzimmer macht, wo es mal irgendwie unter zwei Personen ist, wo man mal einen Witz macht und sich dann so denkt, so, oh, das ist jetzt aber eigentlich nicht korrekt. Oder ob das so auf der Bühne groß ausgestrahlt wird, wo dann schon natürlich auch ein großer Gegenwind kommen kann. Und ich denke, man darf den Humor trotzdem nutzen. Man darf es trotzdem, aber man muss sich dann trotzdem auch bewusst darüber sein, dass ein Gegenwind kommen kann. Und dann muss man damit umgehen können. Also ich denke, man kann sagen, okay, ich spiele einen Humor, der schwierig ist, aber dann muss ich auch damit umgehen, wenn ein Gegenwind kommt. Aber dann zu sagen, hey, man darf ja heutzutage gar nichts mehr sagen, ist dann auf jeden Fall der falsche Weg, weil man hat sich dafür ja bewusst entschieden.
Ja, finde ich gut. Ich finde den Ansatz sowieso sehr gut, eben einfach wie hast du das gerade gesagt? Genau, dass man einfach theoretisch ja auch alles sagen darf, nur man muss halt mit den Konsequenzen dann später klarkommen. Das ist nicht sehr, sehr gut, weil ich sehr oft darüber nachgedacht habe, dass ich als People-Pleaser einfach zu viel Angst habe, irgendwas Falsches zu sagen. Und erst in letzter Zeit sehr viel daran arbeite, einfach mich mehr zu trauen und dieser Gedanke hilft mir dabei, weil ich dann denke, okay, sollte dann irgendwas passieren, habe ich was draus gelernt auf jeden Fall. Ich finde das eigentlich sehr lehrreich. Also ich finde übrigens, was mir gerade so einfällt, es ist ein bisschen wie bei Sprachenlernen. Ich sag gerne, man muss die Fehler lieben. Also wenn man einen Fehler macht, und der Lehrer korrigiert das, dann hast du was gelernt. Und wenn du versuchst, das zu vermeiden, den Fehler zu machen und machst deinen Satz zum Beispiel, den du gerade schreibst, total einfach und du weißt genau, das ist richtig, dann wirst du auch keine Korrektur erfahren, du wirst aber auch nichts lernen. Deswegen kann man sich durchaus mal mehr trauen, wo man sich nicht sicher ist und dann wird man vielleicht später was dazulernen, finde ich eigentlich nicht so schlimm im Prinzip. Ja, glaube ich. Ich bin gerade so noch in so einer Umbruchsstimmung. So. Ich habe das Gefühl, dass es echt schwierig geworden ist heute, dass man einfach so vieles hinterfragen, weil man so vieles hinterfragen sollte oder muss oder wie auch immer will, vielleicht auch.
Naja, gut, auf der anderen Seite denke ich, vielleicht ist es auch ein normaler Prozess der gesellschaftlichen Veränderung, dass man sagt, man hat sehr viele Migrationsströme, die Gesellschaft verändert sich, dann muss man vielleicht an gewissen Sachen, muss man irgendwie die Stellschrauben drehen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, weil ich denke natürlich, wenn man sagt, möchte nicht diskriminierend sein, könnte man das ja auch sagen, galt in den 90ern genauso, weil auch wenn man da vielleicht nicht so große Migrationsströme hatte, aber die Menschen waren ja trotzdem vorhanden, die waren halt vielleicht nicht vor Ort, aber seit sie vielleicht mehr vor Ort sind, muss man schauen, weil sie vielleicht auch im Publikum sitzen, also so, und ich, also irgendwie ist das ja entstanden, letzten Endes, ja, so, dass man sagt, okay, irgendwas muss sich verändern, genauso wie sich vieles verändert, Werbung verändert sich, wird ganz viel mehr darauf geachtet, dass es alles diverser ist und so weiter. Und letzten Endes ist es ja eine angepasste Sache, beziehungsweise die Wirtschaft sagt, da ist ja einfach eine Kaufkraft da. Wenn wir das ignorieren und lassen das alles weiß, dann verpassen wir da sehr viel Geld. Also das spielt ja auch eine große Rolle. Das heißt aber auch, dass die Wirtschaft bereit ist, das wieder rückgängig zu machen. Ja? Also je nachdem, wie halt die Außenlage ist. So. Und was ich manchmal glaube ist, auch das wollte ich vorhin nochmal sagen, wenn es um vielleicht auch diese Vorurteile geht oder wenn wir russischen Akzent hören und jetzt mit der Situation, mit dem Krieg und so weiter. Ich denke, es hat für uns Deutsche auch immer so ein bisschen was mit Patriotismus zu tun. Also ich erinnere mich daran, man hat ja auch oft eine sehr starke Vorurteile gegen die USA, auch wenn man vielleicht, das war vielleicht vor 20 Jahren noch ein bisschen stärker, vielleicht auch als eben dann nach dem 11. September die Kriege geführt worden sind, so da kam das nochmal sehr stark auch, glaube ich, hoch. Man hat zum Beispiel, wenn wir ins Kino gehen, ja, gibt es Marvel, gibt es Captain America. Man hat ganz bewusst zum Beispiel hier im deutschen Verleih damals Captain America nicht so genannt. Man hat gesagt The First Avenger, ja. Und das war eine ganz bewusste Entscheidung, bin ich mir relativ sicher. Ich habe das oft gelesen, weil man gesagt hat, wenn man da war das auch noch kein bekannter Superheld. Und da hat man Angst gehabt, oh, wenn man den Captain America nennt, die Deutschen meiden das. Die sagen, damit will ich nichts zu tun haben. So ein patriotischer Superheld, auch noch in Flagge und so weiter. Also das gab's ja auch. Und ich glaube manchmal, dass man letzten Endes auch, wenn man russische Sachen hört oder so, dass man das sehr schnell mit diesem Krieg verbindet und dann wieder irgendwie so ein bisschen dieser Patriotismus damit einfließt. Also dass man die Gesellschaft über den Krieg ja auch ein bisschen definiert. Ja. Was ich sehr merkwürdig finde, weil ja auch andere Nationen Kriege führen, nur nicht halt so nah. Ja.
Ja. Das ist sehr nah, deswegen ist es so wahrscheinlich. Aber mit dem Patriotismus meinst du aber dann in der Situation den Patriotismus von den Amerikanern oder von den Deutschen, dass die Deutschen so einen Patriotismus hätten, dass sie...
Nee, die Deutschen haben eher so einen Antipatriotismus. Die Deutschen reagieren sehr allergisch auf Patriotismus von anderen Ländern und von anderen Gesellschaften auch, ja.
Ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht... Schattenarbeit aus der Psychotherapie oder so, Schattenpersönlichkeit, sagt euch nichts.
Nee.
Es ist mega interessant, auch wenn man vielleicht drüber streiten mag, ob das jetzt ein Ansatz, ich glaube, das kommt noch von, ob das von Freud kommt, ich habe es vergessen, von wem das kommt, aber auch von einem oder Jung, also sehr so von den älteren Psychotherapeuten so oder Analytikern. Das in uns, in einer Persönlichkeit oder, also es gibt in mir irgendwas, was ich auf keinen Fall in mir akzeptiere. Und genau das nervt mich bei anderen. Und ich konnte mit diesem Ansatz überhaupt nicht umgehen, ganz lange. Also man hat immer wieder gesagt, ja, wenn dich irgendwas bei einer anderen Person nervt, dann hast du das auch in dir. Und ich so, hey, habe ich nicht, nein, ich bin nicht so ein Mensch, ich bin nicht so egoistisch oder ich bin nicht so geizig oder so. Und dann hat sich herausgestellt, aber das ein bisschen anders gemeint ist. Ich habe jetzt daran gearbeitet. Und das ist mega interessant, weil das, was mich in einer anderen Person nervt, das ist etwas, was ich mir nicht erlaube, würde aber gerne. Aber ich darf das nicht. Und das, solange ich mir das nicht erlaube, wird mich das, werde ich das auch unterdrücken. Und das wird auch ungesund dann aus mir rausgehen, sozusagen. Oder in irgendeiner Art und Weise wird das irgendwie ungesund rausströmen. Ne? Zum Beispiel Wut, wenn man die unterdrückt, Wutausbrüche kann passieren dann ganz plötzlich, wo du das gar nicht erwartest oder so. Oder passiv-aggressiv sein oder so. Ja, keine Ahnung, so Sachen halt, so komische, das, egal. Aber was ich damit sagen möchte, ich habe wirklich jetzt die Theorie in letzter Zeit, dass Deutschland ganz dringend an seiner Schattenseite arbeiten sollte und sie endlich mal akzeptieren sollte. Und das ist wirklich ein sehr großes Problem. Je größer die Gesellschaft versucht, das alles zu unterdrücken, so Patriotismus ist was ganz, ganz Schlechtes. Ja, ist schon klar, woher das kommt. Wir wissen, woher das kommt. Aber je mehr man das macht, desto schlimmer wird es. Weil diese unterdrückte Wut, also eigentlich unterdrückte, weil was ist eigentlich Wut? Das ist eine sehr interessante Emotion. Ich habe immer gedacht, Wut ist was ganz Schlechtes. Ich bin ja auch ganz religiös erzogen worden. Natürlich, wütend sein, verboten. Ein guter Mensch muss man sein. Aber es hat sich herausgestellt, dass Wut eine unglaublich wichtige Emotion ist, die unsere Grenzen verteidigt, also unsere persönlichen Grenzen verteidigt. Die ist eigentlich als Emotion der Liebe da. Die beschützt dich. Das ist eine beschützende Emotion, die auch sehr wichtig ist für jede Persönlichkeit. Und ich glaube, genau das ist nämlich auch Deutschlands Problem. Also ich glaube, mein persönliches Problem ist genau das Problem von Deutschland. Also ich habe da wirklich so etwas gesehen, aber ich habe jetzt gar keinen Ansatz, wie eine ganze Gesellschaft eine Psychotherapie machen könnte oder sowas. Aber das wäre wirklich ganz, ganz gut. Es wäre gut, einfach aufzuhören, das alles zu unterdrücken und das und zu sagen, nein, vielleicht braucht Deutschland einfach eine gesunde Art, patriotisch zu sein und eben nicht nur bei Fußball oder so einmal im Jahr. Vielleicht gibt es irgendwas, also man muss ich bin jetzt eigentlich auch so ein Mensch, der ganz lange, also ich bin wirklich ganz lange, habe ich Patriotismus, war für mich einfach total schlimm. Ich habe das, also gerade was Russland betrifft, so, ich bin stolz darauf, Russe zu sein, habe ich nie verstanden. Du bist auf irgendeinem bestimmten Fleck auf diesem Planeten aus deiner Mutter rausgekommen. Darauf bist du stolz oder was? Was ist das? Aber jetzt habe ich das sehr unterdrückt wahrscheinlich in mir und dann ist das passiert. Es ist mir so peinlich, dass vielleicht ist es mir fast peinlich, weiß ich nicht. Ist es mir peinlich oder nicht? Ich muss mich noch entscheiden. Ich habe in der Türkei, es hat mich einfach mitgerissen. Und zwar irgend so eine Hymne von Izmir, von dieser Stadt. Das ist eigentlich, also da wird sehr viel über Atatürk gesungen. Und ich liebe diese Hymne, die habe ich auswendig gelernt. Und wenn ich noch einmal diese Hymne höre, werde ich aufstehen. Ich werde dann patriotisch aufstehen, obwohl ich nichts mit der Türkei zu tun habe. Okay, ich habe was mit der Türkei zu tun, aber in mir fließt kein türkisches Blut. Aber mein Blut fließt in einem Türken. Wusstest du das? In meinem Sohn. Genau. Und ich bin so, ich bin auf einmal irgendwie, fühle ich mich wie, als wäre ich patriotisch einem Land gegenüber, was gar nicht mein Land ist, womit ich eigentlich wirklich nichts zu tun habe. Ich kann zwar die Sprache sehr gut, aber was ist das? Was ist los? Ich bin da so, oh mein Gott, was ist los mit mir? Was passiert mit mir? So, warum will ich diese Hymne die ganze Zeit singen? Und es ist seltsam, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich das noch nicht nicht daran gearbeitet habe, das einfach zu akzeptieren und die Schattenseiten von sich irgendwie anzunehmen und die negativen Sachen an sich, die man für negativ hält, einfach als etwas Positives versuchen zu sehen. Jetzt nicht einfach zu sagen, sagen wir mal, Geiz ist geil. Ja,
das habe ich schon mal gehört.
Ach, echt? Okay. Genau. Nein, stattdessen würde man sagen, was ist denn Geiz? Was ist das? Warum hasse ich geizige Menschen oder diese Eigenschaft? Warum unterdrücke ich sie in mir? Dann würde ich jetzt so behaupten, das ist einfach gut betrachtet. Es ist ein Mensch, der mit eigenem Geld umgehen kann, der einfach weiß, wie man zum Beispiel Geld verdient, der auch vielleicht was Gutes mit dem Geld macht am Ende, ne? Also das muss ja nicht unbedingt was Negatives sein. Und so gesehen ist es die Eigenschaft, die mir zum Beispiel auch fehlt. Also ich mag keine geizigen Menschen, gerade deswegen, weil ich selber gar nicht mit Geld umgehen kann. Und ich wünschte, ich könnte auch ein bisschen besser mit Geld umgehen, genauso wie eigentlich können geizige Menschen mit dem Geld gut umgehen, kann man schon so sagen, oder?
Ja, sie sind meistens sind deswegen meistens reich, weil sie wenig Trinkgeld geben in der Gastronomie und dadurch haben sie halt auch ein dickes Auto vor der Tür, in das sie dann steigen. Das hat auch, glaube ich, immer seinen Grund. Aber ich denke, wenn man, was du eben sagtest mit dem Patriotismus, wenn man zum Beispiel heutzutage sagt, ich bin Europäer, das sagen ja sehr viele Leute sehr gerne, damit haben ja die Leute gar kein Problem. Tatsächlich ist Europa aber auch ein Landfleck, nur ein sehr großer. Das ist aber, für die Wertigkeit können wir alle stehen, und ein Deutscher sagt lieber, wenn er eher liberal ist, sagt er natürlich, ich bin Europäer. Und das ist dann alle, ja, er ist Europäer. Aber wenn er sagt, er ist Deutscher, dann, oh, das ist AfD. Also, und das, aber, und das ist es ja tatsächlich auch oft dann, ja, AfD. Ja. Aber so, das finde ich schon interessant, weil man dann letzten Endes eine neue Identifikation findet, ist aber eigentlich nichts anderes. Es ist nur einfach größer. Ja. Mhm. Aber wir gehen damit im Kopf ganz anders um, weil wir darauf können wir stolz sein. Das sind die europäischen Werte. Aber die könnten wir theoretisch ja auch in Deutschland haben, die gleichen Werte. Aber das glauben wir, das geht nicht. Weil wenn wir das hier in Deutschland, das ist alles so klein und begrenzt und da geht das nicht. Und deswegen kann ich nicht dazu stehen. Aber Europa, das will ja was ganz anderes. Aber Deutschland ist ja auch Teil von Europa. Also von daher, so, das ist so ein bisschen merkwürdig, was wir da machen, glaube ich, im Kopf. Aber so ist es. Das ist so, ist auch Zeitgeist, glaube ich. Ja,
ja, das stimmt. Ja, es gibt auch, ich habe das auch schon mal gehört, wir Slawen oder sowas. Also Slawen. Wir sind doch slawische Völker, wir müssen zusammenhalten oder sowas. Also sagen wir Serben oder Bosnier oder was weiß ich. Also es gibt viele solche Situationen oder ja. Oder es gibt natürlich solche Ausflüchte, wie man anstatt zu sagen, ich habe einen russischen Akzent, einen osteuropäischen Akzent oder so, ne? Dass man ja, ich bin Osteuropäer, aber das dann mit ein bisschen, das ist dann ein bisschen weniger stolz verbunden, glaube ich. Ah, okay. Aber ich weiß, was du meinst, ja, genau. Interessant.
Aber also zum Beispiel, wenn ich drüber nachdenke, wenn ich sagen würde, ich bin Europäerin, dann denke ich nicht an den Kontinent Europa, sondern denke ich an das Konstrukt der EU. Und das ist das, was mich stolz macht, dass wir Teil von der EU sind und dass wir da eine Gemeinschaft gefunden haben. Und darum geht es eher. Und ich glaube, so geht es vielen, die sagen, sie sind Europäer. Und ich finde es schon okay, dass es schwierig ist, als Deutscher zu sagen, ich liebe Deutsch und ich bin stolz, Deutscher zu sein. Weil, wie du das schon gesagt hast, Patriotismus ist generell, finde ich, Quatsch, weil ich kann nicht stolz darauf sein, dass ich einfach wo geboren bin. Das ergibt für mich keinen Sinn. Ich kann stolz für etwas sein, was ich selber geschaffen habe. Wenn ich sage, ich bin stolz darauf, mein Abitur geschafft zu haben, ich bin stolz darauf, die Ausbildung geschafft zu haben oder so, darauf kann ich stolz sein. Aber ich kann nicht stolz darauf sein, dass ich einen deutschen Pass habe, weil das war einfach nur Glück. Das war einfach oder Glück oder Pech, keine Ahnung, wie man es werten will. Ich würde nicht sagen, dass ich stolz bin, Deutsche zu sein. Ich bin stolz darauf zu sein, dass ich ein Mensch bin, der so ist, wie er ist. Aber nicht darauf, dass ich jetzt Deutsche bin. Das ist mir egal, ob ich Deutsche bin, ob ich sonst was bin. Und ich glaube, dass aber da sich viele Länder hinterfragen müssen, nicht nur Deutschland, weil Frankreich eine ganz schwierige Geschichte hat, also USA hat eine ganz schwierige Geschichte, ganz viele Länder haben eine schwierige Geschichte und es entsteht ja eigentlich fast immer aus einem Krieg. Also ich meine, es ist ja...
Aber alle, oder? Haben nicht alle wahrscheinlich eine schwierige Geschichte? Gibt es gute Länder? Gute?
Nur nee, gut? Aber Deutschland hat schon besonders beschissen gemacht. Also muss man schon einfach mal sagen so, und deswegen finde ich es auch gut, dass da Deutschland vielleicht auch einfach mehr so noch, ich finde es gut, dass Deutschland das, also ich denke einfach, dass andere Länder genauso machen sollten wie Deutschland. Also nicht, dass Deutschland das so machen sollte wie
andere Länder. Das ist sehr deutsch, das denken viele Deutsche. Deutsche denken immer, die andere Länder sollten das so machen wie wir.
Ja, aber das finde ich, also ich sehe das nicht immer so, aber in dem Punkt sehe ich das so, dass vielleicht das eine gute Art ist, damit umzugehen, zu sagen, okay, nein, bevor ich jetzt sage, ich liebe es, Deutscher zu sein, hinterfrage ich eher, okay, was ist denn die Geschichte meines Landes? Und,
aber in dem Moment bist du deutsch, Carla. Das ist ja der Witz dabei. In dem Moment bist du deutsch, wenn du sagst, ich hinterfrage das und möchte nicht so sein und alle anderen Länder sollen das auch so machen wie wir. Dann bist du ja schon deutsch. Das heißt,
ja, das steht ja in meinem Pass, dass ich deutsch bin.
Nee, aber das ist die Art. Das ist die Art des Deutschen. Ja. Ja, aber du bist dadurch deutscher als alles Deutsche, was es gibt.
Ja, aber ich sag ja auch nicht, ich finde es so schwierig, das so zu betonen, zu sagen, ich liebe es, Deutsche zu sein. Das ist für mich nicht der richtige Weg. Was
aber
ist
deswegen
denn
bist du ja Deutsche, deswegen. Das ist ja der Witz dabei.
Nee, das mach ich nicht. Nein, Chris. Nein.
Das ist so.
Okay, ja, dann sag ich dazu jetzt gerade nichts, aber es ist meiner Meinung nach nicht so. Und ich finde, wie gesagt, das ist eine gute Art zu hinterfragen, genauso wie ich finde, dass es gute Art ist, quasi, dass viele junge Leute Humor hinterfragen und da irgendwie für sich Grenzen ziehen und sagen, okay, darüber lache ich jetzt gezielt nicht oder ich lache und hinterfrage mich dabei aber. Und ich glaube, das ist einfach eine generelle Veränderung, die so stattfindet. Und das finde ich gut. Also das unterstütze ich. Und deswegen würde ich sagen, sollte man vielleicht immer mehr noch hinterfragen, dabei aber trotzdem nicht verlieren zu lachen oder so, weil das würde irgendwie, dann wäre der ganze Humor kaputt und das wäre auch irgendwie schade, wenn man gar nicht mehr lachen kann. Aber ich denke, es ist eine gute Entwicklung, dass man mehr hinterfragt, generell, egal auf welcher Ebene jetzt.
Hm. Sag mal, Lisa, das will ich nochmal ganz zum Schluss jetzt auch fragen, weil du gesagt hast, auch mit den sozialen Medien. Bist du da momentan eigentlich dann am aktivsten? Also sagst du, konzentrierst du dich darauf? Weil ich meine, ich merke auch so mit jetzt die Leute, die in unsere Sendung kommen, die merken immer mehr, dass sie da nicht dran vorbeikommen. Gerade wenn sie ein bisschen älter sind, also älter auch als wir alle heute in der Runde, merken zum Beispiel, ich kann, auch wenn sie bekannter sind, ich habe Projekte im Kopf, ich biete die irgendwelchen Sendern an, die Sender haben null Interesse, die fragen, ja, wie sieht es bei dir eigentlich in den sozialen Medien aus und so weiter. Und würdest du aber sagen, du hast so den Absprung geschafft und sagst so, ich konzentriere mich da, weil da ist die Zukunft?
Ja, also ich versuche einfach möglichst viel auf Social Media zu machen und ich glaube schon, dass ich weiß, wie es geht und ich weiß, dass auch die Zukunft ist und dass es auch das Einzige ist, was etwas bringt, also alles andere, sowas wie Fernsehen kannst vergessen, ganz ehrlich. Also ich will gar nicht im Fernsehen auftreten, also ich werde manchmal eingeladen, ich fühle mich aber damit gar nicht so wohl, das ist so eine Maschinerie, da hast du gar keine Kontrolle darüber, wie du geschnitten wirst, das ist schlimm. Aber sollte das mal passieren, würde ich, glaube ich, also dass ich mal wieder ins Fernsehen öfter eingeladen werde, würde ich, glaube ich, auch nicht nein sagen. Aber ich hätte gar keine Ehrfurcht mehr wie früher. Ich habe so Panik geschoben. Immer, oh, ein TV-Auftritt, wow, so schlimm. Wie werden die mich wohl, also wie werde ich wohl? Keine Ahnung. Also man ist dann aufgeregt, ja. Und dann ist man auch nicht mehr so locker auf der Bühne. Und deswegen finde ich das so toll, wie ich das dieses Jahr gemacht habe. Ich habe zweimal Solo gespielt. Ich habe beide Solo-Auftritte einfach aufgenommen, komplett aufgezeichnet. Das zweite kriege ich heute. Ich werde mir das angucken können, wie es geworden ist. Aber das erste poste ich einfach die ganze Zeit. Also daraus irgendwas rausgeschnitten und einfach gepostet. Das ist erstmal so. Aber letzten Endes sehe ich einfach, dass alles sich gerade so entwickelt in Richtung soziale Medien. Und wer es nicht schafft, wer das auf die alte Tour machen will oder wird, wird es halt nicht mehr lange machen können.
Mhm. Denkst du dann auch, viele nicht. Mhm. Denkst du auch gleichzeitig, dass du, also auch da eben, wir hatten es ja auch von Vorbildern und so, dass du so eine Art Vorbildfunktion hast im Sinne von jetzt nicht inhaltlich, aber dass überhaupt im Netz vielleicht. Ich denke ja auch, man muss immer da sein, wo geswiped wird. Ja, das ist so ein bisschen, da muss man eigentlich sein, weil da sind die Leute. Die sehen dich, vielleicht sehen dich auch manche zum ersten Mal, vielleicht haben viele davon auch, sagen wir mal, einen migrantischen Hintergrund. Denkst du, du bist dann, weißt du, ich meine nicht Vorbild, aber so Identifikationsfigur. Ja, da ist jemand, die hat diese Wurzeln und die macht diese Witze und das ist, da fühle ich mich nah. Glaubst du, dass du dadurch auch mehr vielleicht sogar eine Zielgruppe erreichst als auf der Bühne, wo das eher wahllos ist und wo es vielleicht sogar ältere Leute sind, die sagen, wie du sagtest, ich habe das Abo oder ich gehe schon seit 40 Jahren ins Kabarett?
Also noch nicht, aber ich arbeite dran. Das Problem ist gerade wirklich, dass ich durch diese Rollen einfach mir meinen Wiedererkennungswert kaputt mache, meiner Meinung nach. Dass die Menschen einfach oft gar nicht wissen, so manche schreiben sowas wie, wieso hast du deine blonden Haare weg, also wo sind die, warum hast du die braun gefärbt, so sowas, oder ist das nicht die den Mann sucht, und ich schreibe immer darunter, ich habe noch nie einen Mann gesucht, meine Fresse, ich suche keinen Mann, die Svetlana sucht einen Mann, also nicht verwechseln, Svetlana ist nicht ich und ich bin nicht Svetlana, oder auf einmal, wieso sprichst du auf einmal so gut Deutsch, so auf einmal so Sachen halt, ne? Weil ich halt eben keine Sketche mache. Also ich mache nicht diese, dass es in einem Video ist, dass man sieht, dass wir beide reden, weil das mir zu viel Aufwand ist, ist das oft halt so ein Monolog von Svetlana. Und Ich glaube, ich bin noch nicht so weit, aber mein Ziel ist es tatsächlich, einfach auch Menschen zu inspirieren oder Menschen zu erreichen mit guten Botschaften oder mit guten Messages, also auch auf humorvolle Art und Weise, durchaus. Aber die Idee, die mich antreibt, ist eigentlich, möglichst viel positiven Einfluss auf Menschen zu haben, und sie irgendwie zu erreichen und irgendwie tatsächlich ein, ich will nicht sagen Vorbild sein, aber irgendwie ein, vielleicht manchmal auch ein Spiegel, manchmal einfach nur etwas, was du schon lange hören solltest oder wolltest, hörst du einfach auf einmal von mir und dann denkst du, ja, genau, die hat es echt gut formuliert. Ach ja, genau, das habe ich die ganze Zeit gedacht. So einfach, dass ein Mensch dran sich entwickeln kann und irgendwie wachsen kann oder vielleicht einfach irgendwas erkennen kann, das wäre schön. Aber nicht zu belehren. Also ich möchte gar niemanden belehren, weil ich der Meinung bin, dass in jedem Menschen schon alles drin ist, was er braucht. Nur manchmal braucht es ein bisschen Stimmen von außen, Licht von außen, irgendwas von außen, damit das reflektiert, damit die Person, oder? Mhm. Wenn die dann hört, was hat sie gesagt? Na, das ist schrecklich, was sie da sagt. So, das ist gar nicht, das bin ich gar nicht. Das ist auch toll, weil dann hat sie, die Person sich auch noch mal besser wahrgenommen, indem sie einfach sagt, nein, das ist nicht meine Meinung. So, ich bin ganz anders. Ist auch okay.
Hm. Ja, liebe Lisa, ich hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder zurückkehrst und davon positiv berichten wirst, wie viele Menschen du mittlerweile erreichst mit deiner Comedy und mit deinen Inhalten.
Das hoffe ich auch.
Ja, ich hoffe das sehr. Ich finde das ja ganz toll, was du machst. Und ich deswegen habe ich beim ersten Mal auch, als du in die Sendung gekommen bist, habe ich wirklich, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ich habe relativ lang an dir gehangen, bis ich es geschafft hatte, ja, dass du das da stimmt. warst. Weil ich immer gedacht habe, Lisa Kos, sie muss in meine Sendung kommen. Ich finde, du bist eine große Bereicherung. Also,
Dankeschön.
Liebe Lisa, ich wünsche dir alles, alles Gute. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ich fand es ein ganz tolles Gespräch. Es hat nochmal einen ganz anderen Horizont eröffnet, würde ich sagen.
Ja. Ja, vielen Dank. Es hat mir auch viel Spaß gemacht und vielen Dank für die Einladung. Hat auch diesmal viel schneller geklappt, ne?
Absolut. War schnell. Absolut. Ja, viel schneller. Viel schneller. Ja. Also mach's gut, bleib noch dran, aber ganz offiziell bis zum nächsten Mal, liebe Lisa.
Ja, auf Wiedersehen. Tschüss.
Bis dann.